Ich drück jetzt einfach auf den Knopf.
Ja, dann können wir das einfach nachher selber einfaden.
Das schneiden wir dann, ne?
Ich hab nichts geschnitten. Wo kommen wir denn da hin? So, erstmal einen Schluck Cola. Aber letztes Mal echte Cola getrunken. Es ist einfach widerlich süß.
Ja, ja. Okay, was ich habe jetzt aber auf den Knopf gedrückt, ne? Es läuft.
Das ist ja gut. Okay, Themen haben wir, ne?
Themen haben wir, ja. Vielleicht sollten wir erstmal Hallo sagen.
Ach so, ja, da sag doch nochmal Hallo, dann drehe ich auch mal hier die Bar raus.
Genau, sei mal ruhig da.
Aha, geht doch.
So. Ah, wunderbar. Vielen ja, willkommen zur ersten Ausgabe des Geek-Stammtischs. Nach wie vor ohne Gast, das haben wir ein bisschen verpeilt, beziehungsweise wahrscheinlich durch das wiederholte Verschieben dann auch irgendwie ein bisschen, naja.
Und wir sind auch noch alle in Urlaub.
Sind auch noch wahrscheinlich alle im Urlaub, genau, nur wenig, ja. Fangen wir mit
Magst du uns nicht noch vorstellen? Also es ist
schon immer wieder. Mit dem
Basti.
Ja, natürlich. Ja,
und der Dirk, ja, aber das wissen doch sowieso alle.
Nein.
Ja. Das muss man doch immer wieder sagen.
Gut.
Ja, kommen wir erstmal zum, wo wir so ein bisschen aufräumen mit letztem Mal. Also wir haben super viel Feedback bekommen von euch. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, sehr cool.
Dazu kommen wir aber gleich auch nochmal. Und dann sind wir freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass zwei Dinge nicht ganz so stimmen, wie wir sie gesagt haben. Mhm. Zum einen hat Klaus uns darauf hingewiesen, dass die Refinements irgendwie dann doch noch da sind in einer eingeschränkten Form.
In Ruby 2.0.
In Ruby 2.0, genau. Allerdings irgendwie jetzt aktuell ist, wir haben jetzt keine aktuellen Informationen, was genau ist. Es scheint ziemlich chaotisch
zu sein. Also wir packen den Link ja noch in die Shownotes, aber also ich habe nach einer Stunde aufgehört, diese Diskussionen auf dem Bugtracker zu lesen, weil da sind eine Myriaden Kommentare und Codebeispiele und Design-Dingens und auf jeden Fall hat Mats wohl schon vor 3 Wochen oder so gesagt, dass er als Herrscher sagt, der große Mats sagt, Refinements kommen nicht rein, sondern nur so in so einer ganz, ganz eingeschränkten Form, dass sie viele meinen, dass das eigentlich nutzlos ist, so wie das reinkommt, aber ja, also kann man sich selber mal anschauen, ja. Was man dann davon hält.
Ich brauche es auch nicht. Und wir warten einfach mal drauf, ab, was dann in 2.0 da ist und dann. Ich meine, es wird jetzt sowieso keiner darauf aufbauen, irgendwelche Dinge schon anfangen zu implementieren.
Genau.
Das ist vielleicht eh eine schlechte Idee. Schaltner,
da hat wahrscheinlich schon alles durchimplementiert in JRuby.
Die arme Sau.
Der ärgert sich jetzt einen Arsch weg, dass das...
ja, ich glaube nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Da ist ja auch wieder viel mit Performance passiert irgendwie, ne?
Ja, wie immer.
Die 1.7.1 und 2 gehen ja wieder ganz, ganz geil ab. Ja, und dann hat uns der Bodo noch darauf hingewiesen, der Unterschied zwischen RVM und RBNF. RBNF hat auch... die Möglichkeit, wenn man in ein Directory wechselt, dass dann eine andere Ruby-Version geladen wird. Da habe ich jetzt nochmal gerade nachgeschaut, wie das funktioniert. Und ich habe, wie gesagt, RBNF irgendwie einmal versucht zu verwenden und das hat mich irgendwie total genervt, dass ich da alles Mögliche nachinstallieren muss. Aber es gibt wohl diese Shims und da kann ich mit RBNF Local und der Ruby-Versionsnummer eben auch angeben, dass ich jetzt hier an der Stelle eine andere Version haben will. Und das realisiert man, indem man seinen Pfad irgendwie anpasst. Also man muss halt irgendwie als allererstes Element in seinen Pfad, wie war das? Ganz cool. Wo ist mein Cursor da?
Du meinst jetzt RBNF, ja?
Genau, RBNF und da packt man ganz vorne in den Pfad hier Home Directory.RBNF Shims. Und diese Shims sind so kleine Wrapper-Skripte um Ruby und die sorgen halt dafür, dass die richtige Ruby-Version anhand der .Ruby-Version, die dann da in dem aktuellen Verzeichnis liegt, geladen wird.
.rbn-File ist das jetzt? Oder
ja, warte, schmeiß dir das mal hier auf den Beamer.
Ja.
Also ne, es gibt halt hier unter, wir verlinken das nochmal mit rbn zum Nachlesen und auf jeden Fall muss man halt ganz vorne Shims, in seinen Pfad dieses Shims Directory packen und darüber realisiert er es dann.
Also das heißt, der guckt dann nach, in welchem Directory bin ich, gibt es dann einen RBN-File und benutzt dann eine andere Ruby-Version.
Ja, das heißt ja nicht RBN, sondern .ruby-version, weil RBN wäre irgendwie langweilig gewesen. Naja, auf jeden Fall benutzt er dann die Version, die dann da drin steht, in diesen Wrapper-Skripten, führt er dann eine andere Ruby-Version aus. So habe ich das jetzt verstanden. Man möge in den Kommentaren uns darauf hinweisen, dass das nicht so ist, weil es so sein sollte. Insgesamt hat Bodo natürlich recht, es ist weniger destruktiv, als das CD-Kommando zu überschreiben. Für mich als Anwender völlig relevant.
Ja.
Gut, das so dazu.
Ja. Ich glaube, also wo du meinte, er hätte da auch mit Airbnb irgendwie schon mal Probleme gehabt, aber Gleiches würde ich jetzt von Airbnb behaupten, aus eigener Erfahrung. Deswegen, ich glaube, da tut sich nicht sonderlich viel. Also wenn man irgendwie mehrere Ruby-Versionen irgendwie haben möchte und das nicht alles so from scratch selber machen möchte, dann ist es, glaube ich, ziemlich glaubst wie gesprungen, was man da benutzt.
Ja.
Ich denke, beides funktioniert hinreichend gut und dann irgendwelche Edge Cases, da wird es, glaube ich, immer Probleme geben.
Ja, denke also, ich auch.
Egal, was man da jetzt benutzt. Da gibt ja noch ein paar andere wahrscheinlich Tools.
Ja, auf jeden Fall da an der Stelle vielen Dank für die Kommentare und die Korrekturen an der Stelle. Immer wieder gerne.
Ja.
Ja, und dann noch was in eigener Sache. Ja, mittlerweile ist es auch so lange schon her, dass...
ist auch schon keine News mehr.
Genau. Aber wir sind jetzt tatsächlich in iTunes verfügbar.
Das
und in Instacast findet man uns auch.
Ja, das ist ja das iTunes-Verzeichnis, ne?
Ja, genau.
Genau. Ganz, ganz wichtig. Also das hat man deutlich gemerkt in den Downloads. Ich hatte so ein bisschen versucht, ja, über Access Logs und Partial Download Aufsummierungs-Action rauszufinden, wie viel vollständige Downloads denn man so hat. Das ist alles irgendwie höchst kompliziert. Man hat aber direkt gemerkt, sobald das im iTunes Store ist, hat hier die MP4-Version hier rasend schnell die MP3-Version überholt. Also am Anfang war die MP3-Version sehr, sehr dominant, weil das ist die Version, die auf der Webseite eingebunden wird, wenn du da auf den Play-Button drückst. Und sobald halt iTunes da war, war irgendwie, wir haben jetzt irgendwie 2:1 MP4 versus MP3 Downloads. Also die Zukunft ist da. Und ich schiebe das jetzt mal so darauf zurück, dass das irgendwie im iTunes Store dann da ist. Und da haben wir, genau, da ist halt die MP4-Version verlinkt, weil wir davon ausgehen, dass ja da die, ja, das sind ja eh nur Apple-Devices.
Ja, genau.
Genau.
Ja, und ansonsten ist es jetzt auch bei BitLove.
Bei, ne? Bei BitLove via BitTorrent. Es gibt immerhin einen Download, das war ich zum Testen. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie das so ist. Ist halt, die Idee ist ja, dass BitLove quasi einen RSS-Feed bekommt, da die Media-Files sich anschaut, da dementsprechend dann Torrents im Prinzip draus bastelt und daraus wieder ein Feed zur Verfügung stellt, sodass man sich das in die wenigen BitTorrent-fähigen Podcatcher quasi hinzufügen kann. Und die benutzen dann die Ursprungsquelle als Webseed, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch... wenn du jetzt einen Download startest, dann dann ist BitLove selber ist halt, macht nicht nur den Tracker, sondern halt auch im Prinzip ist auch ein Seeder und die gehen dann halt hin, wenn du sagst, du willst jetzt dieses Stückchen haben und dann gehen die halt hin und ziehen das halt von unserem Server und leiten das sozusagen weiter, um so diesen Initial Seed sozusagen hinzubekommen.
Ah, okay, cool.
Wenn wir dann irgendwann mal in die Zehntausenden von Hörer kommen, dann bringt das natürlich was dann würde es theoretisch halt was bringen, um dich halt zu verteilen, logischerweise, ne? BitTorrent-Prinzip. Ja, und das ist mega einfach einzurichten, deswegen dachte ich, gucke ich mal einfach mal an, wie das so ist und hat irgendwie 2 Minuten gedauert und dann war gut. Also,
ja, cool.
War ganz lustig.
Gut, aber... Ja, gibt's überhaupt irgendein iPhone-fähiges?
Nee, iPhone, ach, bist du wahnsinnig. BitTorrent auf dem iOS, das, nee.
Ist doch mal was.
Es gibt ja dieses, auf dem Desktop, ne? Das ist auch so mit Video und so. Ich vergesse leider immer den Namen, das gibt's schon ganz lange. Komme ich jetzt gerade nicht drauf und, ich weiß es gerade nicht. Ob es da überhaupt so irgendwas
glücklicherweise auf BitLove selber verlinkt, was da so funktioniert.
Ja, ich weiß es gerade nicht. Ja. Ja, ansonsten hatten wir dann ja auch einen Tag später oder nee, doch selben Tag.
Ja, wir haben an demselben Tag noch
released sozusagen. Also das die beiden oder eigentlich ja das eine Tool, das GST Kitchen, die Küche, in der unsere Podcast gebraut werden, damit sie veröffentlicht werden können. direkt als Ruby Gem gepublished und die Webseite auch gepublished, um zu sehen, wie man das halt im Prinzip benutzt.
Ganz kurz, Miro.
Ja. Miro, genau.
Ja. Packen wir in die Shownotes.
Genau.
Miro.getmiro.com.
Genau. Und GSD Kitchen, genau, als Gem veröffentlicht. Fanden wir ganz cool, dass auf Honig da direkt irgendwie darauf aufmerksam geworden ist, dass sie das halt ganz cool fanden. Die haben mich dann am nächsten, also beziehungsweise haben wir am nächsten Tag ein bisschen weiter noch nachgefragt, wie das so funktioniert und und weitere deutsche Podcast-Persönlichkeiten, der Tim Prittloff hat fand das auch irgendwie faszinierend. Da müssen wir mal weiter dran arbeiten, ne?
Ja.
So ein paar Features fehlen da ja noch, aber das kam ganz gut an und
ja. Wobei ich jetzt schon hinzugefügt habe, dass man Markdown-Shownotes einfach bei Auphonic einpacken kann.
Ah,
und
sehr gut.
Auto-Linking und auch Auto-Twitter-Handle-Detection.
Das war beim letzten Mal noch ein bisschen ätzend. So
richtig.
Mit, also damit Markdown konvertieren manuell und austauschen.
Und ja, so. Und dann war das Markdown, was wir aus dem Preview-Ding da rausgezogen haben, irgendwie kaputt.
Genau.
Das ist auf jeden Fall jetzt alles cool und vereinfacht gerade diesen Shownote-Prozess dann einfach nochmal.
Das ist sehr schön, muss einfach sein.
Genau. Ja.
Ja, genau.
So, das so ein bisschen zu den Meta-Themen. Mhm. Dann wollen wir jetzt mal zu den eigentlichen Geek-Themen kommen. Fangen wir mal wie immer mit Ruby an irgendwie.
Ja,
was ist passiert? Da gab es dann vor kurzem ein neues Patch-Release, die 362. Und das ist mir... Entschuldigung.
Das kam an einem besonderen Datum heraus.
Ja?
Ja, am 24. nämlich.
Achso, am 24.
Das war ein Weihnachtsgeschenk.
Achso, es war ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich habe es dann irgendwie den Samstag drauf beim Kongress gucken hier im Büro mitbekommen. Und den Basti dann direkt gefragt, ob er das Update schon gemacht hat, weil der ist ja immer ganz fix.
Ja.
Und er hat es zum Glück noch nicht gemacht, weil es SEC wollte nämlich anscheinend.
Ja.
Hat Travis irgendwie reported
den Bug. Ja, ich glaube, es haben diverse Leute bei Travis ein Problem gehabt, dass ihre Builds irgendwie kaputt sind. Und ich meine, dann hat Matthias Meyer da irgendwie so ein Issue aufgemacht von Travis, muss ein bisschen so zu sammeln und ich habe da noch ein bisschen weiter so rumgegoogelt. Es gibt da halt auch einen Bug bei Ruby schon und irgendwie ist das wohl ein Problem von Ruby und Garbage Collection und wird gerne durch Active Record getriggert oder irgendwas in Active Record. Das, also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile weiter sind, um das weiter einzukreisen. Also da könnt ihr selber auch nochmal reingucken, was da los ist. Also ich habe jetzt dadurch, dass jetzt gefixt wurde in dem Patch-Release eigentlich irgendwie hauptsächlich irgendwie Windows und sonst irgendwas betraf, habe ich jetzt auch, verspüre ich jetzt auch nicht den Drang, da jetzt mir jetzt irgendwie potenziell Probleme einzufahren, auch wenn es jetzt mit RVM und RPN natürlich auch natürlich sehr einfach ist, das mal auszuprobieren, aber also für irgendwas, was mir keine Features bietet und irgendwas bringt, ist mir das auch relativ egal.
Das ist richtig.
Aber es fällt auf jeden Fall aufgefallen. Es ist auch ganz cool, dass es auch bei Travis aufgefallen ist. Ich glaube, die haben, weiß nicht, ob sie das schon gelöst haben, oder die arbeiten dran, dass sie irgendwie mehrere Patch-Releases, weil ich glaube, das geht nämlich gar nicht bei Travis, dass man, dünnes Eis jetzt. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass sie da irgendwie dann das Problem hatten, dass sie irgendwie andere Patch-Releases nicht mehr hatten zum Bauen, was dann halt bei einigen Projekten dann zu Problemen geführt hat. Also, ja. Schauen wir noch mal rein.
Mhm. Ja. Okay, und dann ist noch was mit so anderen.
Ja, boah, das war passiert. Lustig. Ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder jetzt, wir müssen häufiger podcasten, weil ich weiß nämlich gar nicht mehr so genau, wann ich das gesehen hatte. Zwei Sachen. Einmal basierend auf EM-Skripten, so eine mRuby to JavaScript Compiler.
Ganz kurz sag noch mal, was mRuby ist.
MRuby ist ja die embeddable Version von Ruby, die Mats angefangen hat zu bauen vor schon einiger Zeit, mit so einem abgespeckten Feature-Set. Und ich glaube, das zielt darauf ab, diese japanische Norm da, es gibt, wie war das denn nochmal, es gab irgendeinen Standard.
Ja, Ruby ist ja schon unter diesen Standard gefallen irgendwie.
Ja, es gab aber irgendwas für Embedded nochmal, irgendwas war da noch anders. Ich komme da gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, mRuby zielt halt darauf ab, Embedded zu werden in andere Systeme. daher hat das einen deutlich eingeschränkten Funktionsumfang, weil es steht halt nicht alles zur Verfügung, wenn man jetzt als C-Library irgendwo mitläuft. Da gibt es, also das, was ich jetzt am besten kenne, ist halt ArangoDB, wo halt neben V8 für JavaScript halt auch MRuby für Embedded Ruby innerhalb der NoSQL-Datenbank quasi zur Verfügung steht. Muss ich mich auch mal näher mit auseinandersetzen, weil ich glaube, das könnte noch ganz, ganz spannend werden.
Also auf jeden Fall das Projekt, für das Mats auch im Moment bezahlt wird, ne?
Richtig. Bei ist er noch bei Engineered?
Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall, wo er,
ich meine, er ist noch
auch
da.
Geld mit verdient.
Genau. Und da hat sich einer hingesetzt und halt mit so einem ist das LLVM Compiler Foo halt da so eine Webversion zusammengebaut, wo man es ist ein Open Source Projekt und es ging so ein Link rum, wo man im Browser Ruby schreibt und auf ein Knöpfchen drückt und der das halt nach JavaScript cross-compiled und direkt evaluiert. Keine Ahnung, das will man wahrscheinlich eh nicht in Produktion nutzen, aber es sieht total, also es funktioniert erstaunlich gut und ist auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Und das basiert auf EM-Skripten, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Halt einen Compiler.
Okay. Hier laut Internet ist Mats bei Heroku, hat er irgendwie.
Ach, bei Heroku, ja.
Geheuer, ne?
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob dann die ganzen Ruby-Leute entweder bei Engineered angestellt sind oder bei Heroku angestellt.
Irgendwie eins von beiden ist es dann.
Das sind auf jeden Fall so zwei Punkte, wo die ja alle so hintendieren. Ne?
Ja.
Nee, also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, da gibt es so ein Try-Ruby-like Version im Browser zum Klicken oder zum Tippen. Ganz lustig. Und ja. In unmittelbarer Nähe dazu ist dann noch, wie heißt das, Ruby Flux, ne?
Genau, von Charles Nutter.
Ach, das ist von, ach ja, richtig, das ist ja direkt von Charles. Ja, ja. Mhm. Ja, was macht er? Natürlich
ein Ruby to Java Compiler.
Ja. Freaky.
Das gab's schon mal in ähnlicher Form. Das nannte sich dann Dubi. Und also da konnte man quasi Ruby-Code schreiben, der so ein bisschen annotiert war, soweit ich mich erinnere. Und da ist dann Java-Bytecode rausgefallen. Und da ist natürlich wie immer hier diese Fibonacci-Folge, die arme, der arme Typ, herangezogen worden als Performance-Tests.
Wie hat Aaron so schön gesagt in seinem Talk, so das ist einer der wichtigsten Algorithmen in der Informatik.
Muss dauernd herhalten für alles.
Ja.
Und das ist jetzt irgendwie nochmal neu aufgelebt. Und zwar, der kompiliert allerdings Java-Source-Files aus Ruby-Code.
Mhm.
Was irgendwie noch beeindruckender ist.
Ja,
es gibt dann irgendwie so ein bisschen Ruby-Flux, Java-Glue-Code, irgendwie so ein Ruby-Object und so. Und es wird dann alles mit diesen, mit Java 7-Features relativ.
Sind wir nicht schon bei 8?
Bei 8?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass. Oder in die Windows 8? Ja, ich weiß nicht. Ist ja auch egal.
Also auf jeden Fall wird immer im JRuby-Umfeld die tollen neuen Features von Java 7, dieses Dynamic Invoke. Invoke Dynamic
heißt das. Ja, die haben ja irgendwelche Extensions für dynamische Sprachen jetzt, genau.
Genau.
Nee, Java 8 ist das nächste Release, glaube ich.
Ah, okay. Auf jeden Fall dadurch fällt da im Grunde Plain Java raus und das lässt sich dann.
Das muss man so schön mit Java C schön compilen und richtig. Dann kann man es ausführen. Auf jeden Fall.
Ja, du kannst ja auch in so einen Maven-Bildprozess einbinden.
Ja, natürlich. Ich meine, du musst ja auch irgendwie dann Ruby herbekommen und so. Nee, also sehr lustig. Also es gibt relativ wenig Dokumentation, zumindest habe ich letztes Mal, als ich geschaut habe, da irgendwie relativ wenig. Es gibt da so ein Usage-Example, ne, in der README und dann war es das eigentlich auch schon. Ich habe keine Ahnung, wo da die Limits sind, aber als Idee zum, also es ist halt ein ganz, ich finde es cool.
Ja, definitiv.
Um es kurz zu machen, ja.
Also es zeigt ja auch einfach, was, ich weiß nicht, ob das einfach dann auch so ein bisschen einmal immer abfällt bei JRuby-Implementierung, um rauszufinden, was so die Grenzen von Java sind, wo man noch hingehen kann.
Ja, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene, ne? Also wenn du halt tatsächlich so auf der lexikalischen Ebene hingehst und den Ruby-Code liest und den halt in Java übersetzt, ist ja was anderes, als wenn du in JRuby halt da, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also ja, aber auch dynamische Methodenaufrufe funktionieren ja dann. Also du kannst auch dynamisch in Ruby coden und das muss ja in Java dann abgebildet werden. Ah. Also dazu kenne ich mich jetzt einfach mit Java zu wenig aus, aber laut Readme ist es dann irgendwie diese Java Virtual Calls, was immer das genau ist. Mhm. Aber das scheint relativ viel zu funktionieren und das ist schon irgendwie ziemlich spannend.
Ja.
Definitiv ist auf jeden Fall die JRuby Laufzeitumgebung, ja, finde ich somit die interessanteste Alternative im Moment. Obwohl ich immer noch nichts Ernsthaftes damit gemacht habe.
Ja.
Und jetzt auch wieder schlimme Stories in letzter Zeit gehört habe.
Mit JRuby.
JRuby, genau. Mhm. Was so Deployment angeht, wobei das klang eher nach
Enterprise Constraints, oder?
Enterprise Constraints und auch Unwissenheit auf Seiten der Entwickler, was jetzt alles geht und irgendwie insgesamt komisches Setup, aber andere Geschichte.
Ja.
Das auf jeden Fall zu Ruby Flux.
Mhm.
Auch super spannend.
Ja, definitiv.
Gut, dann Rails gab's. Genau. Oh Gott, einen Security
Hole. Schon wieder. Der.
Ich weiß es nicht. Ich glaube,
warte. Sagte Ross so schön, der dritte in vier Monaten?
Der sechste in einem halben Jahr. Nee, der vierte, glaube ich, in einem halben Jahr.
Mhm.
Und dann haben wir ihn darauf hingewiesen, oder ein Kollege hat ihn darauf hingewiesen, weil Ross, ein Kollege, ist Django-Entwickler. Und Django hatte irgendwie 6 in 2 Monaten oder so. Es war auf jeden Fall dann mehr. es handelt sich dabei auf jeden Fall um eine SQL-Injection, die möglich ist.
Ja.
Was ein bisschen interessant ist, dass halt SQL-Injection-Fehler oder Löcher noch da sind. Insgesamt haben es wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Es ist alles halb so wild und es ist echt extrem schwierig und abstrus, den überhaupt zu konstruieren.
Ja.
Und die Fixes sind relativ straightforward irgendwie.
Ja.
Auch wenn man den Patch jetzt nicht einspielen will. Interessant ist.
Ja, also man sollte sich erstmal überhaupt gucken, ob man überhaupt betroffen ist, also ob der Code überhaupt betroffen ist. Für die allermeisten Fälle wird das wahrscheinlich sowieso nicht der Fall sein.
Ja, und ansonsten kann man das Update auch einfach machen. Das ist jetzt. Ja,
also ein bisschen, es gab da natürlich eine Reihe von Posts. Klar, der offizielle von, ich glaube, Aaron hat das gemacht im Ruby-Blog. Der sagte zwar, dass es halt nicht so ganz so einfach ist, das zu reproduzieren, aber vielleicht da ein, zwei Worte mehr wären da, glaube ich, nicht schlecht gewesen, weil. Das also gefühlt doch eine relativ große Welle geschoben hat, oh je, schon wieder einen Vektor, aber wenn man sich dann hier von hier den Fusion Leuten, wie heißt noch Fusion, die
Firma? Ja, ne? Fusion NL.
Die haben einen relativ coolen Post gemacht,
das ist alles
so, dass das halt alles halb so wild ist und die erklären auch sehr in-depth, wie das eigentlich genau funktioniert und so. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Minor-Update, der ausschließlich irgendwie eine Zeile in Active Record irgendwie ändert und den entsprechenden Test dazu. Das heißt, wenn man eh schon auf 3.2 oder 3.1 oder sogar 8.0, glaube ich, ja genau, 3.0 ist ja auch noch drin ist, dann kommt auch keiner um, wenn man einfach diesen Patch einfach mitnimmt. Ne?
Ja.
Weißt du, wie das für die Zweier-Welt aussieht?
Die Zweier ist nicht unterstützt.
Ist nicht unterstützt?
Es gibt keinen.
Also betrifft es denn auch die Zweier?
Ja, es betrifft alle Versionen.
Okay. Ich dachte, das wäre so ein Arel-Ding gewesen.
Hier war nämlich der, ich hatte es nämlich in der Google Group gelesen.
Mhm.
Und Affected Versions irgendwie alle.
Nee.
Und es gibt nämlich auch einen Patch für die 2.3er.
Not defected, none ist ja auch.
Ja. Es gibt auf jeden Fall einen Patch-File für die 3er. Für die 2er, genau, im GitRM-Format. 2.3,
ja.
Und was ich hier in dem Google Group-Kommentar nochmal ganz interessant fand, es ist eigentlich nur noch 3.1 und 3.2 unterstützt und alle anderen Versionen, was man auch daran sieht, dass für die 2.3er halt kein Release rausgekommen ist. Hat er nochmal darauf hingewiesen, dass man bitte bald mal updaten sollte.
Das ist ja auch schon ein bisschen betagt mittlerweile, ne?
Ja, du guckst jetzt traurig.
Ich guck traurig, weil ich immer noch so eine App betreuen muss. Ja. Ist ja sogar noch auf Ruby,
wir sprechen nicht darüber.
Ja. Auf jeden Fall gibt es Patches dafür. Aber wie gesagt, Vorsicht, vorher mal gucken, ob man da überhaupt von betroffen ist.
Ja. So, dann gehen wir mal ein bisschen wieder zu Design.
Ja.
Software Design.
Meta.
Meta. Da gab es zwei Posts, die irgendwie in Zusammenhang oder ja, in Zusammenhang stehen. Und zwar.
Kommst du mit dem Kabel zum Kühlschrank und kannst mir noch Gaffelsbrause.
Kannst du auch ein Bier haben, wenn du möchtest.
Nee.
Moment. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen. Ich hole dir erstmal ein Getränk.
Ja, Moment. Irgendwie ein bisschen Durst.
Das klebt.
Also ich habe den, ja genau.
Ja.
Corey. So.
Ja, ich glaube, es hat angefangen mit dem Post von David Heinemeier Hansen.
Ja. Über Sunny Boy.
Sunny Boy, genau. Und der hatte auf jeden Fall sich dazu, der heißt Put Chubby Models on a Diet with Concerns. So, und da erklärt er nochmal mit Concerns und Active Support Concerns und wie toll das doch alles ist, Dinge in Module auszulagern und dass die ganze Basecamp Codebase voll davon ist und dass der einzige Grund ist, warum überhaupt alles so toll und wartbar ist. Teilweise, um das vielleicht vorwegzugreifen, ist das, also ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel. Mhm. Und in vielen Dingen ist es auch richtig, weil er spricht dann so Sachen von Taggable, also Erweiterungen auf.
Ja, schöne Beispiele.
Genau, die Beispiele sind sehr gut.
Ja.
Was er redet dann so ein bisschen diese, wo wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, irgendwie so Helper-Objekte, in die man das auslagern kann. Also echte Klassen, nicht in Module.
Wir haben letztens über
Composition
over Inheritance.
Genau. Ja. Mhm. So, und das redet er ja nicht so richtig schlecht, aber sagt, ja, das gefällt ihm halt nicht so. Er will das alles irgendwie in Active Record drin haben, in seinen Models, was ja auch irgendwie so der Railsway ist. Dazu hat dann Corey Haynes mit seinen Katzen eine Gegenposition auf seinem Blog gehauen. Why I don't use Active Support Concern. Mhm. Ein sehr langatmiger Artikel. Also für alle, die es lesen wollen, die ersten paar Absätze sind getrost zu überspringen, weil er da einfach nur erklärt, wo er da irgendwie drauf gestoßen ist. Also das Work Environment, wo er da gerade hängt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist er da ein bisschen drüber gestolpert. Der Hintergrund ist eine bestehende Codebasis.
Mhm.
Und Module laden andere Module, was laut ihm, und da würde ich ihm 100% zustimmen, auf jeden Fall ein Design-Smell ist, wenn Module andere Module als Abhängigkeiten mitbringen und dann auch selber irgendwie inkludieren, über Active Support Concern.
Ja. Ich habe das ja auch gelesen, ich habe auch beide gelesen, glaube ich, wobei den von DHH auch schon, der ist ja auch schon, das hätte jetzt in letzter Zeit ein paar Blogposts rausgehauen.
Ja, ja.
Ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Auch den von Corey habe ich auch gelesen, inklusive Katzenbilder. Also es sind bestimmt 9 Katzenbilder in diesem Blogpost drin. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, also das Problem, was ja Corey hat, ist ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass das so versteckt passiert, dass du diese Dependency-Management von den Modulen, die du mit den Active Support Concern dir irgendwie reinholen kannst, dass die dann automatically andere Sachen laden und dass er dann beim Testen irgendwie das Problem hatte, dass das eine geladen war, das andere nicht? Oder?
Lass noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil er geht halt immer hin und zieht halt so Module einfach im Test so einzeln irgendwo raus in leere Klassen, also um die halt in Isolation testen zu können, also leere Klassen in Anführungszeichen,
ja.
Um die in Isolation testen zu können, und das hat halt nicht funktioniert. Und dann hat er sich das halt nochmal genauer angeguckt, was Active Support Concern nämlich genau macht, und er ist bis dato davon ausgegangen, dass es nur Syntactic Sugar für Include Extend ist, was ich ehrlich gesagt auch der Meinung war.
Ja.
Was sich halt aber halt herausgestellt hat, dass es eben nicht so ist, ist nämlich, wie du gesagt hast, Dependency Management in gewisser Weise. Es hält nämlich nach, also der Code ist auch verlinkt, und es hält halt irgendwie nach, was jetzt schon inkludiert ist und sorgt dafür, dass das alles in der richtigen Reihenfolge ist.
Ja.
Und da sagt er halt, okay, das kann man machen, muss man aber nicht. Und man zieht sich halt Dependency Management mit rein für Dinge, die sowieso in Design Smell sind eigentlich.
Mhm.
Und er ist halt eher ein Fan davon, einfach Include Extends zu verwenden für diese Module. Und der eigentlich interessantere Punkt in dem Artikel ist nämlich mal wieder Naming.
Ja.
Weil Concern ist so seiner Meinung nach und so dem, was man so irgendwie auch in der Literatur findet, orthogonale Funktionalität, die über verschiedene Klassen geteilt werden muss. Sowas wie Taggable zum Beispiel, Logging, Authentifizierung sind so typische orthogonale Themen irgendwie. Das sind Concerns, die kann man gerne als Module irgendwie einbinden. Das, was mit Active Support Concern dann oft reingemixt wird, sind aber nicht immer echte Concerns, sondern einfach so Module, die dann da das so reingezogen werden. Hauptsache, man hat das nicht alles in einem Ruby-File stehen. Ja,
genau, weil das Active Record Model halt so dick wird.
Genau, so. Scrollen wird irgendwann langweilig und dann packt man es halt raus. Ja. Und dann geht er nochmal drauf ein. So, Active Record ist halt das Gleiche. Active Record ist ein Pattern und so heißt es ORM in Rails. Und Model View Controller ist halt auch so ein bisschen versaut namenstechnisch und das ist eigentlich so eher der Tenor dann am Ende des Artikels. Durchaus valide. Es gab da auch nochmal irgendwo einen Artikel, da hatte ich letztens mit irgendwem drüber gesprochen, dass es grundsätzlich blöd ist, sein ORM nach dem Pattern zu benennen, was es implementiert. Was natürlich mit Data Mapper, also es kam, glaube ich, aus der Data Mapper Richtung und es ist da natürlich genauso wieder. Es ist ja auch manchmal nicht ganz einfach, wie man es nennen soll.
Also warum ist das nicht gut?
Also ich könnte mir das jetzt halt vorstellen, wenn du halt an bestimmten Stellen abweichst oder so, dass das dann Erwartungen weckt, die du gar nicht erfüllst oder so?
Genau,
oder?
Zum einen weckt es Erwartungen und zum anderen, du redest halt, ja, es ist nicht mehr ganz klar, über was du redest.
Oh ja.
So ist halt auch, ne, was Corey Haynes meint, viele Leute in der Rails-Welt sind nicht unbedingt vertraut mit Active Record als Konzept und mit anderen Konzepten, die in der Rails-Welt einfach ein bisschen anders von der Terminologie gebraucht werden. Und jetzt hast du halt diesen Clash, dass, wenn wir über Active Record reden, ist nicht ganz klar, meinen wir das ORM, meinen wir das Pattern, meinen wir eine Mischung aus beidem? Und das macht es halt dann schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja.
Insgesamt auf jeden Fall zwei lohnende Reads und passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir letztes Mal schon gesprochen haben. Und wie teilt man überhaupt seine Code-Struktur auf? Ist sowieso immer ein spannendes Thema, finde ich, weil triviale Anwendungen sind ja irgendwie vorbei.
Ja.
Also das ist ja dann alles nicht so spannend und interessant wird es ja, was mache ich mit meiner App, wenn sie ein bisschen größer ist? Wie kriege ich den Code strukturiert?
Ach, ich glaube, da muss man noch nicht mal wirklich große Apps für haben. Also das kommt schneller, als man gucken kann.
Das denke ich auch. Aber oft ist ja dann immer die Argumentation, ja, lass das nochmal nicht so machen. Lass erstmal so ganz normal mit Active Record Zeug anfangen.
Bin ich auch häufig ein Fan von, ehrlich gesagt. Also, dass man kann auch Gefahr laufen, zu viel Best Practices und so direkt von vornherein so aufzunehmen und alles im ersten Rutsch halt direkt perfekt zu machen.
Ja. Aber du musst ja trotzdem irgendwann die Kurve kriegen.
Und das ist ja auch.
Das ist die Kunst, ne?
Das hat Corey Haynes halt auch gesagt in seinem Artikel. Das Anfangen, den Speed nehmen, ist cool, aber irgendwann muss man halt den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ja. Und dieses Zeitfenster ist, glaube ich, relativ eng, den Switch hinzukriegen und anfangen, Dinge rauszuziehen und ein bisschen verteilter aufzusetzen. Ja. Weil sonst hat man.
Also wenn ich halt irgendwie neue Sachen anfange oder so, dann kommt das schon häufig vor, dass ich das halt tatsächlich alles wirklich ins Model irgendwie so reinklemme und erstmal gucke, wie das überhaupt funktioniert. Und sobald es halt dann funktioniert, fange ich in der Regel auch an, das direkt umzubauen. Das ist jetzt nicht so, dass man das ja dann jetzt erstmal ein paar Wochen lang liegen lässt oder so, sondern dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was man da eigentlich, also wie das halt eigentlich aussehen könnte und so weiter, ne, wie die Abläufe sind und was man da halt, also ne, das eigentliche Modellieren.
Das ist ja aber.
Und dann fängst
das
du
ja an, auch
dann schreibst du
deine
Ebene, einen Test dazu und dann fängst du an, das wieder auseinanderzuziehen. Und
du schreibst die Tests dann nach, ja, interessant.
Ja, manchmal.
Nee, aber das finde ich ist, ja klar.
Aber ich meine, wenn du jetzt an ein bestehendes Projekt rangehst, wo schon ein bisschen mehr Code da ist und du jetzt dann anfängst, da jetzt Funktionalität hinzuzufügen oder sowas, dann ist es was anderes, finde ich, ist ein bisschen was anderes. Also ob du jetzt von der grünen Wiese herkommst und dann direkt so mit größten Erwartungen und besten hier Vorsätzen da rangehst und du kommst halt vor lauter Prinzipien gar nicht mehr irgendwie Funktionalität irgendwie zu realisieren, weil du dich da so zum Stolperst halt dann darüber. Das ist auf jeden Fall nicht einfach, da den richtigen Punkt zu finden.
Ja, und also gerade was du auch gesagt hast, also während einer Feature-Implementierung, da kann man ja, also Hauptsache, wenn es in Master geht, ist es halt sauber. Und also auch wenn man jetzt später an ein bestehendes Projekt kommt, neues Feature, kann man natürlich irgendwie, um explorativ da durchzugehen, ein bisschen rumsauen.
Ja.
Da will man ja vielleicht auch, um sich so ein bisschen in dem Code überhaupt zurechtfinden zu können.
was ja oft nicht immer ganz so einfach ist. Mhm. Dass man erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, okay, wenn ich jetzt hier was einbaue, was hat das alles für Auswirkungen?
Wie fühlt sich die API an, die ich da habe? Oder was möchte ich für eine API haben, wie ich mit dem Model rede? Also wie soll mein Flow überhaupt sein?
Ja, aber dafür macht es halt total Sinn, erstmal einen Test zu schreiben. Ne? Ja. Weil dann benutzt es ja auch.
Ja.
Aber, naja, gute Vorsätze, ne?
Ja,
neues Jahr und so.
Ja.
Ja, ist nicht immer ganz einfach. Ja, gibt es, glaube ich, selten so den goldenen Weg. Ist immer so ein bisschen auch abhängig. So, ja, also ich habe da auf jeden Fall, macht das immer so ein bisschen abhängig
davon. Du machst natürlich immer alles nach Lehrbuch.
Nee, und eben so. Genau nicht. Und ja, das finde ich ist auch so irgendwie, ja, man kann ja nicht immer alles nach Lehrbuch machen. Nee. Weil Situationen sind eben nicht so wie im Lehrbuch
geschrieben.
Selten. Nein. Ja, können wir das Thema eigentlich abpacken, oder? Bevor uns hier uns noch länger sinnlos darüber unterhalten. Ja, dann habe ich was gefunden, Binstubs, bin ich drauf gestoßen über einen Commit in Rails im Master. Klickt den einfach mal an, es lest ihn nicht komplett, es ist eine sehr lange Diskussion. Es ist ein Revert-Commit von David, der, ich muss nochmal gerade drauf gucken, also es wird eine Zeile in der Gitignore reverted.
Mhm.
Und zwar geht es darum, dass ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gemacht hat. Ich schau mal gerade.
Aber lustig ist, dass er auch die Typos, die gefixt worden sind, mit reverted hat.
Ne? Ja, klar. ach ja, genau. Hier, José Valim. Spricht man den so aus? Ich weiß es nicht. Wie spricht man hier? Den
José? Okay. Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall auch niemand, der irgendwie noch nie was gemacht hätte. Durchaus jemand, dem man mal so Dinge machen lassen kann. Der hat auf jeden Fall den Bin-Ordner ignoriert, weil er der Meinung war, also im Rails-Projekt den Bin-Ordner, er war der Meinung, dass das nicht mehr eingecheckt gehört, weil jeder hat so seine eigene Umgebung. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass dieser Bin-Ordner anscheinend dafür da ist, um irgendwelche Bin-Stubs zu halten, die dadurch erzeugt werden, indem man sein Bundle mit --bin-stub aufruft, also Bundle Install --bin-stub.
Mhm.
Und da landen dann alle möglichen Executables drin. Mhm. Und da muss man nicht mehr Bundle exec für alles schreiben. War mir nicht so bewusst.
Ja.
Werde ich mal ausprobieren bei Gegebenheiten, wobei es mich jetzt auch nicht so stört,
dass man Bundle exec. Das setzt dann voraus, dass dann --bin im Path ist.
Ja, oder? Genau. Das klar. So, auf jeden Fall, wie gesagt, er hat halt gesagt, dass gehört nicht mehr eingecheckt, weil jeder hat irgendwie sein anderes Environment. David hat dann gesagt, er hat das reverted, weil
Er möchte das
mit eingecheckt sein, weil wenn jeder sein eigenes Environment hat, dann hat die Organisation ganz andere Probleme. Also if your organization can't decide on RVM or RBM, then you have deeper problems than what binstubs are checked in your repository.
Naja, also das Beispiel finde ich jetzt hinkt ein bisschen.
Ja, und dann geht's da halt dann so komplett drüber weiter und es hat mich dann irgendwann auch nicht mehr interessiert.
Also es ist da so eine kilometerlange Diskussion auf jeden Fall.
Genau, es schweift dann so in diesen organisatorischen Bereich ab und was so ein,
whatever.
Kann, glaube ich, grundsätzlich jeder machen, wie er will.
Ja.
Interessant sind aber diese binstubs, wie gesagt, und dazu ist dann irgendwann nochmal, ich glaube, David hatte nämlich dann selber auch nochmal getwittert von hier Stevenson, der von ABN halt, hatte das im Zusammenhang mit ABN wird das nochmal erklärt, was ein Binstub genau ist. Und das ist im Grunde ein kleines Wrapper-Skript, um ein anderes Executable, damit das Environment für das Executable entsprechend aufbereitet
werden kann. Also der macht im Prinzip dann ein Bundle-Exec für dich selber. Also musst du nicht hintippen.
Ja, genau, der macht
aber im Grunde ein Bundle-Exec.
Sonst ist es genau das Gleiche und interessant, also ne, das berühmteste Binstub in der Ruby-Welt ist halt das, was von RubyGems immer für jedes Gem installiert wird. Wenn man sich die Gem-Executables anguckt, sind das ja nur Wrapper um das eigentliche und den eigentlichen Call.
Ja,
ganz interessant und auch das überhaupt für eigene Projekte zu verwenden.
Ich habe das auch schon mal gehört, aber ich habe kein Problem damit, mein Alias für Bundle Exec irgendwo hinzuschreiben.
BE.
Genau, und deswegen, ja.
Ja, was ich halt interessanter noch fand, er hatte dann gesagt, man könnte es zum Beispiel sich dann einrichten für sein Unicorn im Projektverzeichnis, dass es halt eine bestimmte Config lädt und dass man sich das ein bisschen die Tipperei da spart.
Ja.
Und dass man das halt damit eincheckt und jeder weiß halt, okay, hier, wenn ich hier bin, Unicorn ausführe, ohne das im Pfad hinzuzufügen,
ja,
dann wird halt irgendwie das lokale Unicorn entsprechend gemacht. Kann man auch über einen Rake-Task realisieren. Naja, trotzdem irgendwie ganz, ganz interessante Geschichte.
Mhm.
War mir so bisher nicht so klar, diese Binstack-Geschichte. Und was wir eingangs schon hatten, darüber realisiert halt dann RBNF im Grunde, dass man in einem Directory eine bestimmte Ruby-Version verwenden kann.
Ja.
Weil diese Shims von RBNF sind im Grunde Binstabs.
Ja.
Ja. Dazu, hast du denn da noch was zu?
Nö. Hm? Also diese Shims sind dann, also das muss ja dann genauso funktionieren wie Bundle, also wie diese Bundler-Geschichte, ne? Weil die müssen ja dann, oder kannst du dann bei RBNF wahrscheinlich, kannst du ja nicht irgendein beliebiges Binary von dem Gem ausführen und du hast die richtige Ruby-Version?
Weil, nee,
dazu müsste er ja wissen, dass. Ah ja. Naja, müssen wir vielleicht mal den Bodo war es, ne?
Ja, Bodo zu befragen.
Müssen wir den Bodo mal befragen.
Wie das genau
ob
so.
Ob da RBN wirklich so cool ist, wie er behauptet.
Aha, interessant.
Na naja, gut, okay.
Ja, aber das ist die Shims sind im Grunde Binstabs.
Mhm.
In dem Zusammenhang wird es ja auch erklärt im Wiki.
Ja.
Ja, dann, was haben wir dann noch?
Ja.
Git-Hosting.
Mhm.
Und zwar, ich weiß gar nicht genau wieso, aber ich habe mir GitLab HQ mal angeguckt. GitLab HQ, ne?
Heißt das GitLab HQ oder heißt das GitLab das eigentliche?
Nee, das eigentliche Projekt ist GitLab und die Webseite dazu ist gitlabhq.com. Mhm. GitLab ist ein sehr guter Klon von GitHub, würde ich sagen.
Hätte es gedacht, das ist angelehnt.
Ja, genau. Wird natürlich, ist Open Source.
Mhm.
Kostet daher auch nichts, kann man sich einfach installieren und man kriegt im Grunde so eine Clicky-Bunty-Geschichte wie bei GitHub auch, inklusive, da heißt es Merge Requests, nicht Pull Requests. Ansonsten aber auch mit Readmes, die angezeigt werden, Code Browser, Issues, alles Wiki, cool. Alles was dazugehört. Man kann irgendwie Gruppen, was dann Organisationen bei GitHub sind, anlegen, User Management, Hooks. Im Grunde ein relativ umfangreicher Klon von GitHub, das Ganze Open Source, auch Rails basiert, lässt sich relativ straightforward installieren. Ich habe es dann einfach so von der Webseite gemacht, da ist so ein Install-RB, ich habe irgendwie kein Chefrezept gefunden oder so.
Also es ist kein Gem oder so? Oder
nee, da gehört ja alles, das ist irgendwie auch Rescue mit hinten bei und Datenbank muss aufgesetzt werden. Und Init-Skripte sind dann dabei. Also es ist alles eigentlich vorbereitet. Hat mich ein bisschen gewundert. Also ja, vielleicht kann einer mich auf das Chefrezept hinweisen. Ich habe es jetzt irgendwie nicht gefunden.
Mhm. Also würdest du es auch einsetzen? Oder?
Ja, ich hatte jetzt überlegt, das mal für einen Kunden einzusetzen. Wobei ich mir dann nochmal mit Basti gemeinsam die Frage gestellt habe, wer muss sowas einsetzen?
Mhm. Weil, für wen ist das interessant?
Also grundsätzlich ja eigentlich nur für Leute, die nicht bereit sind, ihren Code bei GitHub zu hosten, aus irgendwelchen Gründen auch immer.
Policies,
nicht vertrauen, dass der da in den USA liegt. Finanziell kann es eigentlich keine Gründe haben, weil selbst irgendwie das Fetteste mit $50 im Monat, keine Ahnung, es sind irgendwie, wie viele Repositories kriegt man da? Genug.
In der Regel genug, ja.
Also private Repositories natürlich.
Ja.
Ja, das würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht so ein Grund. Ja, die Gründe sind dann halt irgendwie behind the firewall installation, weil ich will den Code bei mir haben. Und Alternativen dazu sind halt GitHub Enterprise, was halt ziemlich cool ist, weil es halt GitHub ist.
Ja.
Und im Gegensatz zu dem echten GitHub sogar mittlerweile ein sehr geiles Bonus-Feature hat, nämlich Suche innerhalb des Codes. Also nicht nur, es gibt ja sowieso mit hier T-Shortcut nach Dateinamen suchen, sondern das man kann halt...
auf GitHub kommen nicht?
Nee, wäre wahrscheinlich das Initiieren aller Projekte relativ aufwendig. Weil du musst ja dann jedes Projekt initiieren. Es gibt auf jeden Fall, oder ich habe den Switch nicht gefunden, das für mich anzuschalten bei GitHub. GitHub Enterprise hat das auf jeden Fall. Ist kostentechnisch erstmal ein bisschen abschreckend.
Also okay, was hat man da jetzt geguckt?
5? Also pro 20 User immer $5,000 pro Jahr.
Ja.
Was dann irgendwie $21 pro User dann sind. Und das sind dann immer so 20er-Batches. Das heißt, 21 User kostet halt $10,000.
Ja. Ja.
So, das haben wir dann mal überlegt, wenn man das jetzt hier so umlegen würde, dann muss man schon, also man darf dann auch nicht viel an Aufwand in GitLab stecken, damit sich das rentiert.
Nee. Also gut, jetzt im Vergleich zu GitHub Enterprise meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, also ja.
Man will es ja irgendwie dann auch ausfallsicher und den Server muss man pflegen. Und
ich glaube, dass in der Regel die Überlegung ja eher GitLab oder GitHub.com Private Repos, GitLab oder GitHub.com Private Repos ist.
Ja, meisten. Das kann gut sein.
Weil und dann frage ich mich
die
auch.
Die meisten sehen noch nicht mal als GitHub Enterprise als mögliche Option, glaube ich.
Das kann gut sein. So, und da ist es halt auf jeden Fall, so, möchte man sich halt wirklich den Aufwand machen, sofern es mit GitLab überhaupt geht, mit hier mehrere Server und irgendwelche RAID-Setups und Backups und Updates und wie viele Manpower möchte man da wirklich reinstecken, um das halt so zu betreiben, wie GitHub betrieben wird. Gut, GitHub hat jetzt in den letzten paar Monaten durchaus ein paar Ausfälle gehabt, aber im Großen und Ganzen machen die ja schon einen verdammt guten Job. Und das ist halt auch so ein, auch irgendwie so ein Punkt, den man sich halt irgendwie selten so bewusst macht. Also was ist, wenn es halt immer nicht geht? Also bei GitHub Enterprise gibt es halt auch einen super Support auf den diversen Kanälen. Also da merkt man, dass sie da auch mittlerweile auch ein ziemlich großes Team dahinter haben, die den Support machen. Und das fällt halt weg, wenn man das halt so selber macht. Ne? Und dann, ich glaube, für die meisten macht es halt keinen Sinn. Also die meisten sollten ihre Energie doch dann besser in ihre App oder in ihr Produkt stecken, anstatt das irgendwie.
Es gibt eh genug zu betreiben.
So pseudo günstiger selber irgendwie zu machen.
Ja. Also man muss eh seine eigene, also man hat seine App zu betreiben.
Ja.
Und die Energie kann da ruhig dann lieber da reinfließen.
Das denke ich auch. Bei GitHub Enterprise ist natürlich das gleiche Problem. Ist halt auch nicht so von Haus aus dann direkt ordentlich redundant und gebackupt aufgesetzt. Da muss man sich natürlich auch selber drum kümmern. Deswegen ist ja dann der Vergleich dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen ähnlich. Ne?
Aber da kriegst du zumindest eine VM und das Update ist halt einfach...
Ja, Update ist super. Also Maintenance, also soweit ich das jetzt von AdCloud jetzt mitbekommen habe, ist Maintenance halt... es gibt ein neues Update, warten wir mal bis abends, bis keiner mehr arbeitet, auf den Knöpfchen drücken und eine Minute später ist
läuft
neue alles. Version drauf und läuft. Nee, aber ich meine jetzt ja so Backups, ne? Datensicherung und so weiter und so fort, muss ich ja auch selber drum kümmern. Aber halt entsprechend mit Support von GitHub.
Als Alternative zu GitHub Enterprise kann man vielleicht noch hier Stash von Atlassian nennen.
Ach ja, richtig, das gibt's ja.
Die haben auch Pull-Requests.
Die dürfen und sogar Pull-Requests heißen dann?
Ja, oder? Ich weiß nicht, ob die Pull-Requests heißen, aber die haben auf jeden Fall auch so ein Konzept.
Ja, richtig.
Und das ist auf jeden Fall...
Ja, ist das nicht so ein One-Pay-Ding? Oder ist das auch so ein Software? Ich weiß es gar nicht genau.
Ist auf jeden Fall insgesamt viel günstiger. Atlassian.
Ja, also die Leute, die halt wirklich sagen, wir wollen zwar die... Also ich kenne nur ein Unternehmen, das GitHub Enterprise benutzt selber.
Ja, One-Time-Payment, genau. Stash ist One-Time-Payment.
Ja.
Und da ist, ist dann halt irgendwie bei 51 bis 100 Usern zahlt man einmal die $6,000.
Ja,
also, das ist auch deren große Abgrenzung gegen GitHub Enterprise. Ja. Insgesamt ist wahrscheinlich für Leute, die bereit sind, sowas zu machen oder diese Anforderung haben, sollten möglicherweise besser auch so einen kommerziellen Anbieter ausweichen.
Ja.
Bei Stash ist ganz interessant, Atlassian betreibt ja auch Bitbucket.
Ach ja, richtig. Das haben wir gekauft, ne?
Genau. Als offene Variante, da ist es ja so, dass die Private Repos auch frei sind. Also man kriegt ja, ich weiß nicht wie viele, ob alle, aber man kriegt auf jeden Fall ein paar freie private Repos, was der Grund ist, warum ich irgendwann mal auf so ein Bitbucket-Ding da klicken musste. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Der interessante Teil bei Atlassian ist, dass Stash eine komplett unabhängige Implementierung ist.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre dann das Pendant
quasi. Nee, die haben das komplett from scratch speziell auf diese Behind-the-Firewall-Installation angepasst. Und das passt natürlich super mit Confluence und den ganzen anderen Atlassian-Sachen zusammen und ist rock-solid Java-Software.
Yeah.
Naja, das auf jeden Fall so als Hinweis, dass...
Aber Stash ist dann auch... also ist auch wie GitHub Enterprise, ne? Also
genau, das ist das Konkurrenzprodukt zu GitHub Enterprise im Grunde. Und das wollen wir jetzt,
ja, also, ja,
das einfach noch was so genannt haben.
Also ja, der Faktor, der mir dann gerade auch noch eingefallen ist, ist natürlich, wenn du eh dein Ops-Team irgendwie hast, ne? Also deine Leute, die wirklich Betrieb machen den ganzen Tag, ist dann halt die Frage, ja, schaffen wir uns dann nebenbei dann auch noch das dann damit zu hosten? Weiß ich nicht. Also du hattest das ja nur kurz angetestet im Prinzip, ne? Also du weißt jetzt nicht, wie das, welche Tücken da unter Umständen da noch so vorbeikommen, ne?
Nö, weiß ich nicht.
Ja,
also so erstmal ganz gut aus, ja, auch auf einer VMware.
Also wenn man, ich weiß nicht, also so teuer ist GitHub kommen jetzt nicht und ja, also die meisten, die ich kenne, machen auch GitHub, also.
Ja, die Anforderung muss ja erstmal haben, dass du das nicht da haben willst, den Source Code.
Ja, manche sind halt paranoid, ne?
Genau.
Ja. So,
dann sind wir eigentlich schon wieder.
Da müssen wir mal zu Ende kommen auch hier.
Ne? Ja, ne? Eigentlich haben wir nichts mehr. Vielleicht so noch den Rant des Monats.
Ja, das, ja, also das ist der Abschlussrant.
Den Abschlussrant natürlich von Linus Torvalds.
Ja.
Ist Folgendes passiert. Klick da nochmal drauf, weil ich krieg's auch gar nicht mehr genau zusammen. Also irgendein
Kernel. Das ist dein Rechner am Beamer.
Achso, das ist mein Rechner am Beamer. Ja, immer noch.
Ja.
Sieht so aus, du klickst da dran rum und der Cursor bewegt sich.
Ja, das ist Google Docs.
Ja, mein Gott.
Für unsere Pre-Show-Notes sozusagen.
Genau. So, auf jeden Fall ein Kernel-Entwickler hat behauptet, es war welches Programm?
Irgendwas
mit Sound, glaube ich. Puls-Audio, genau.
Ist aber auch eigentlich egal.
Genau, auf jeden Fall irgendein Programm ist abgeschmiert.
Aber wie fängt er diese E-Mail denn an?
Mauro, shut the fuck up.
Ja.
Ja, es geht auf jeden Fall im Grunde darum, dass, also Grundregel Nummer 1 bei der Kernel-Entwicklung ist wohl, es ist immer ein Kernel-Bug, niemals ein Bug des Programms, ganz egal, was passiert. We never blame the user programs. Never ever sogar. Ja, das ist das eine. So nachdem er das klargestellt hat, wird der arme Kerl dann darauf hingewiesen, dass der entsprechende Commit total, utter and crap ist. ja, weil er irgendwie die falschen Return-Signale von, keine Ahnung, irgendwie I.O., CTL Wahnsinn. Oder sowas auch immer schickt.
Es ist einfach zu schön.
Er kotzt sich auf jeden Fall komplett aus und rastet tierisch aus.
Wie das auch abschließt, ne? Fix your fucking tool because it's obviously broken and fix your approach to kernel programming.
Linus.
Wahnsinn. Also, ja.
Aber man muss dazu nochmal sagen, der Typ ist halt echt, der hält halt die Fäden zusammen.
Ja,
ne?
das
ist schon ziemlich beeindruckend.
Aber er sagt ja auch selber von sich, dass er nicht der netteste und umgänglichste Mensch ist. Und
ja, möglicherweise klappt das auch nicht.
Er beschert uns da immer wieder mal mit schönen, ich habe es glaube ich über Hacker News oder sowas gesehen. Und
Gary Bernhardt hatte das glaube ich
getwittert. Ich habe mich auf jeden Fall schön amüsiert darüber.
Ja.
Ja, achso, genau, und dann, jetzt hattest du auch, glaube ich, gefunden, ne? Dass man
bei, der Andi hatte das gefunden.
Der Andi, oh, unser Vollnerd hier, dass man bei Jabber.org, also dass es bei Jabber.org ein Conference, wie heißt das, Service mit Jabber? Ich weiß gar nicht. Es gibt halt conference.jabber.org, wo man Groupchats einrichten kann für Umme.
Was super cool ist.
Genau, wenn man irgendwie mal sowas braucht, um zu starten und jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie für HipChat, Campfire oder sonst irgendwas Geld ausgeben möchte.
Ja, wir bauen es halt hauptsächlich so hier irgendwie im Homeoffice bei uns. Das
ist denn da jemand da?
Ist jemand da, was essen war und genau. Ja.
Weil wir
das ist ja eigentlich so das Wichtigste.
Wir wollen ja unsere Kopfhörer nicht abziehen, deswegen müssen wir ja irgendwie einen
asynchrone Kommunikation
ist ja auch
nicht
invasiven Kanal haben.
Richtig.
Gut, dann lassen wir es mal für heute dabei und
ja,
dann bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.